verehrten Damen und Herren, der heutige Abend steht unter dem Thema Mahatma Gandhi und Rabindranath Tagore im Dienste der Menschheit. Ein indischer Historiker formulierte die Begründung eigentlich für diese Thematik in folgender Weise. Er sagt, diskutiert man den Beitrag des einen für das moderne Indien, zieht das automatisch die Nennung des Namens des anderen nach sich. Daraus ergibt sich, dass wir heute am Geburtstag von Rabindranath Tagore zugleich auch uns mit Mahatma Gandhi beschäftigen wollen. Und das Podiumsgespräch wird dann nachher mit den indischen Teilnehmern auf Englisch stattfinden. Und insofern möchte ich diejenigen bitten, die gerne an die Simultan-Dolmetschanlage angeschlossen werden wollen, sich vielleicht durch Handzeichen kenntlich machen. Ein junger Mann wird dann wohl herumgehen und Kopfhörer verteilen. Aber als erstes möchte ich Herrn Professor Ebert recht herzlich begrüßen und dafür danken, dass er trotz seiner familiären Verpflichtungen heute gekommen ist. Professor Ebert ist lange Jahre Professor für politische Wissenschaften an der Freien Universität gewesen und im Mittelpunkt seiner Arbeit stehen seit langem die Themen Friedens- und Konfliktforschung. Er ist Herausgeber der Vierteljahreszeitschrift Frieden und Gerechtigkeit, gewaltfreie Aktion. Und es ist ganz offensichtlich, dass in seiner gesamten wissenschaftlichen Arbeit die Beschäftigung mit Gandhi sich wie ein roter Faden hindurchgezogen hat. Er wird heute die Einführung in diese Thematik geben. Und ich danke ihm recht herzlich, dass er zu uns gekommen ist und gebe ihm jetzt das Wort.
Meine Damen und Herren, vor 10 Jahren habe ich zum ersten Mal Kalkutta besucht als Gast des Goethe-Instituts, das in Indien nach einem verdienten Indologen Max Müller-Bawan heißt. Der Anlass für diese Reise war eine Fachtagung zum Thema Gandhi und Indien. Im Anschluss an diese Tagung reiste ich noch zu dem Universitätsort Shantiniketan. Dieser liegt ja 150 Kilometer nordwestlich und von Kalkutta neben der Bahnstation Bolpur und ist weithin bekannt, weil Rabindranath Tagore, Indiens berühmtester Dichter, hier 1901 zuerst eine Schule und dann 1921 seine experimentelle Visvabharati-Universität gegründet hat. Neben seinen vielen Reisen nach Europa, in die USA und nach Japan hat Tagore bis zu seinem Tode in Shantiniketan gelebt und dieser Ort verdient, war mein Eindruck, wirklich seinen schönen Namen Ort des Friedens. Ingrid Maria Keimel-Metz, die Leiterin des Max Müller-Bawan, meine Frau und ich, wurden in Shantiniketan von Dr. Martin Kempchen erwartet. Auch er hat in Kalkutta an der Gandhi-Konferenz teilgenommen. Kempchen kommt häufig nach Kalkutta, aber er lebt den größten Teil des Jahres in Shantiniketan. Er arbeitet als Tagore-Übersetzer und ist freier Mitarbeiter deutscher Rundfunkanstalten und Zeitungen. 1990 hat ihn die Deutsch-Indische Gesellschaft mit dem Rabindranath Tagore Literaturpreis ausgezeichnet. Er wäre der beste Mann gewesen für den heutigen Vortrag zum Geburtstag Tagores. Aber er stellt heute in Wien sein neues Buch über das dörfliche Leben in Gosaldanga vor. Gosaldanga ist ein Dorf der Chantal, eines Stammes der Ureinwohner, der Adivasi, ganz in der Nähe Shantiniketans. Ich springe jetzt gewissermaßen für Martin Kempchen ein und Sie sollten in mir keinen Tagore-Kenner vermuten. Was ich über die Wechselwirkungen zwischen Gandhi und Tagore weiß, verdanke ich vor allem einer ausgezeichnet kommentierten Dokumentation Sabyasachi Bhattacharyas, der Mahatma and the Poet, Letters and Debates between Gandhi and Tagore, 1915 bis 1941, 1997 beim National Book Trust in New Delhi erschienen. So wie ich im März und April 1997 Indien auf den Spuren Gandhis bereist hatte, so diente auch im November desselben Jahres die Fahrt nach Shantiniketan zunächst einmal dem Aufspüren von Gandhis Vermächtnis. Gandhi hat Tagore 3-mal in Shantiniketan besucht, 1915 und 1925 und 1940 noch einmal zusammen mit Kasturba, seiner Gattin. Gandhi hat Tagore beim Abschied von Viswabharati und der Poet lebte danach nur noch ein gutes Jahr versprochen, dass er sich für den Erhalt dieser damals privaten Universität, die vom Kolonialregime keinerlei Unterstützung erhielt, einsetzen wolle. Diesen Ort besuchte ich also am 30. November 1997. Ich sollte an der dortigen Universität noch einmal über die Wirkung Gandhis auf die deutsche Friedensbewegung sprechen. Bis zum Beginn des Vortrags reicht es noch zu einem Rundgang durch das Tagore-Museum der Universität und deswegen erzähle ich das alles. Der Rektor führte mich. In einer Glasvitrine fand ich ein Gedicht Tagores, das im Januar 1940 im Anschluss an Gandhis Besuch entstanden ist. Es war ein Gedicht über die gewaltfreie Strategie Gandhis und deren innere Dynamik. Ich war fasziniert und bat Martin Kämpchen, mir eine Abschrift des Gedichts zu verschaffen. Ich weiß nicht, ob das überhaupt schon veröffentlicht ist. Jedenfalls in der genannten Dokumentation ist es nicht enthalten. Das Gedicht ist datiert mit 15. Februar 1940 und trägt die Überschrift Gandhi Maharaj. Ist das nicht ein kurioses Bild? Bei einem Maharaja denkt der Deutsche meines Alters an den Film Der Tiger von Eschnapur und sieht vor sich eine Gondel der Schönen und der Reichen auf dem Rücken eines Elefanten schaukeln. Und da nennt nun Tagore den halbnackten Fakir, so Churchills despektierliche Bezeichnung für Gandhi, der sich von Freunden das Radfahren beibringen lässt, einen Maharaja. Mahatma, zu Deutsch große Seele, hat also noch nicht gereicht. Diese große Seele musste also auch noch in der Brust eines Maharajas wohnen. Dabei war Gandhi schon nicht wohl bei dem Ehrentitel Mahatma. Und er hat sich wiederholt kritisch zu der Plage des Mahatmaismus geäußert, die Tagore über ihn gebracht habe. Und musste daher noch einen draufsetzen. Wenn Gandhi ein Berliner gewesen wäre, hätte er gewiss gestöhnt, hab das nicht ein bisschen kleiner. Jedenfalls war mein Interesse am Verhältnis des politischen Strategen Gandhi zu dem Literaturnobelpreisträger Tagore geweckt und es hat seitdem angehalten. Natürlich könnte ich Ihnen jetzt einiges erzählen zum Verlauf meines Besuches in Shantiniketan und dem Chantal-Dorf Gosaldanga, aber das hätte mehr anekdotischen Charakter und es geht mir in der kurzen Zeit, die mir für mein Referat zur Verfügung steht, doch darum, etwas Grundsätzliches zum Verhältnis von Poet und Politiker zu sagen. Zum Anekdotischen nur so viel. Mir ging es ähnlich wie kürzlich dem Präsidenten der Weltbank, der auch bei einer feierlich fernöstlichen Gelegenheit sein Schuhwerk ablegen und in Socken parlieren musste. Ich hatte das Glück, dass bei mir kein Zeh hervorlugte, aber ich schaute erst mal misstrauisch nach unten, als ich auf meinen Stuhl sitzend zu den auf Matten vor mir kauernden über die Gandhi-Rezeption in der deutschen Friedensbewegung sprach. Aber meine Zuhörer fanden mich in meinen Socken nicht so lächerlich, wie ich mir in diesen heiligen Hallen von Shantiniketan vorkam. Doch nun im Ernst, wie war das mit dem Verhältnis Tagores zu Gandhi? Wenn man es unverblümt formuliert, dann kann man sagen, die beiden schätzten einander, aber sie waren sich in wichtigen strategischen Fragen nicht einig. Und es ist schwer zu entscheiden, wer von den beiden Recht hatte, zumal dieser Diskurs Lerneffekte hatte. Doch nur mal medias in res. Gandhi war aus Südafrika nach Indien zurückgekehrt und war innerhalb kurzer Zeit zum anerkannten Führer der indischen Unabhängigkeitsbewegung geworden. Er setzte ausschließlich auf die in Südafrika bewährten gewaltfreien Methoden, die er unter dem Stichwort Satyagraha zusammenfasste, worunter er nun doch mehr als passiven Widerstand verstand. Und hier bestand wohl schon die erste Verständigungsschwierigkeit zwischen Gandhi und Tagore, der vorläufig bei dem englischen Terminus Passive Resistance blieb, der dann im europäischen Kontext beim sogenannten passiven Widerstand im Ruhrkampf im Jahr 1923 auch der zentrale Begriff für die Nichtzusammenarbeit von Deutschen und Franzosen wurde. Der zentrale Begriff für Gandhis Unabhängigkeitskampagne des Jahr 1919, 1920 Er sprach ja damals von Swaraj, war Non-Cooperation, also Nicht-Zusammenarbeit. Gandhi prognostizierte Unabhängigkeit innerhalb eines Jahres, wenn diese Strategie der Nicht-Zusammenarbeit mit den englischen kolonialen Institutionen konsequent eingehalten wird. Tagore, obwohl selbst früher ein Befürworter von Swadeshi als nationaler Selbstständigkeit Indiens, war dieses Mal nicht so entzückt. Ihn störte die negative Konnotation bei diesem Begriff der Non-Cooperation, Verneinung der Zusammenarbeit mit der englischen Kolonialmacht mit dem Ziel der nationalen Unabhängigkeit, war ihm zu wenig. Seine Idealvorstellung Indiens war eine größere. Er hatte eine weitergehende Vision für Indien. Für ihn war Indien der Ausgangspunkt einer kulturellen Weltgemeinschaft, die durch Kooperation und nicht durch Abgrenzung zustande kommt. Dass die Schüler und Studenten die englischen Schulen und Universitäten boykottieren sollten, empfand er als zu negativ, weil und solange die Unabhängigkeitsbewegung keine selbstständigen Alternativen anbieten konnte. Auch der Boykott englischer Tuche leuchtete ihm nicht ein, weil er einen Zusammenhang zwischen ökonomischer und kultureller Zusammenarbeit sah. Gandhis Kritik der Mechanisierung der Arbeit empfand er als Maschinenstürmerei. Als Gandhi dann auch das Verbrennen englischer Kleidung auf Scheiterhaufen befürwortete, lehnte Tagore dies klar und deutlich ab, weil er mit diesem Verbrennen von Produkten der westlichen Kultur zu viele negative Emotionen verbunden sah. Vielleicht hätte Gandhi seinen weltläufigen, hochgebildeten Landsmann besser verstanden, wenn er geahnt hätte, dass die Nazis nach der Machtergreifung Bücher verbrennen und in Museen die Kunst der Moderne gegen Germanisches vom Meister des deutschen Schamhaars austauschen würden. Wer Scheiterhaufen ansteckt, muss, und dies ist eine der Lehren der Geschichte, damit rechnen, dass darauf eines Tages auch Menschen verbrannt werden. Doch wir Europäer haben ja auch noch nicht genügend gelernt aus unserer Geschichte. Der deutsche Protestantismus hat doch ein ganz naiv glorifizierendes Verhältnis zu Luthers Heldentat, die päpstliche Bannbulle vor den Toren Wittenbergs zu verbrennen. Dabei wurde mit der Verteufelung des Papstes in Rom als dem Antichristen, und Lukas Cranach hat dies mit seiner kontrapunktischen Holzschnittserie noch befördert, der Boden bereitet für die Religionskriege. Und auf den Scheiterhaufen brannten dann später katholischer und evangelischerseits die Ketzer und die Hexen. Da wusste Tagore besser Bescheid. Er fühlte sich dem europäischen Geist der Aufklärung verwandt und er hat auch sehr kritisch reagiert, als Gandhi im Zusammenhang mit seinem Kampf gegen die Diskriminierung der Unberührbaren ein schweres Erdbeben, das viele Tausende tötete, als Strafe Gottes für die Sünde der Unberührbarkeit interpretierte. Also hier war Tagore, das ist eine Naturgeschichte, sozusagen ein physikalisches Ereignis, das kann man nicht mit göttlicher Fügung also hier zusammenbringen. Da war die Distanz ganz deutlich. Gandhi war am Anfang seiner gewaltlosen Kampagnen in Indien sehr zuversichtlich. Ich sagte Unabhängigkeit innerhalb eines Jahres. Er bildete sich wohl ein, er könne den Tiger reiten. Tagore hat meines Erachtens das bessere Gespür gehabt als Gandhi für die Massenpsychosen, die sich mit dem Anstecken von Scheiterhaufen entflammen. Er hatte geahnt, dass es 1920 noch nicht möglich sein würde, eine disziplinierte, ganz Indien überziehende, wirklich gewaltfreie Bewegung auszulösen. Tagore misstraute den Massen. Und er sah vorher, was dann auch Gandhi nach dem Verbrennen und Erschlagen von Polizisten in der Wache von Chowri Chowra als einen Himalaya-großen Irrtum bezeichnete. Und er hat darauf reagiert mit dem Abbruch der Kampagne und mit einem Sühnefasten. Gandhi hat dazugelernt. Er achtete in Zukunft noch mehr auf Disziplin, vertraute nur noch auf eine geprüfte, trainierte Gruppe von Satyagrahis und testete seine Methoden künftig zunächst in begrenzten, überschaubaren Bezirken. Und noch etwas hat er vielleicht von Tagore gelernt: Er betonte künftig neben den Verweigerungshandlungen ganz besonders auch die konstruktiven Aktionen. Ja, er sagte zugespitzt, ziviler Ungehorsam, gewissermaßen die höchste Eskalationsstufe eigentlich der Non-Cooperation, ziviler Ungehorsam ohne konstruktive Aktion ist bloßes Abenteurertum und schlimmer als nutzlos. Doch er verteidigte auch das Programm der Non-Cooperation, und zwar mit dem Argument, dass es in Indien nicht um die harmonische Zusammenarbeit zwischen den Kulturen gehe, jedenfalls noch nicht, sondern um das Aufkündigen einer freiwilligen Knechtschaft, voluntary servitude. Gandhi nahm damit die heute in der Soziologie gängige Unterscheidung zwischen symmetrischen und asymmetrischen Konflikten vorweg. Symmetrische Konflikte sind solche, in denen gleichartige Gegner aufeinandertreffen. Das klassische Duell mit Pistolen oder Degen ist ein symmetrischer Konflikt. Zwei ähnlich ausgebildete Kontrahenten begegnen sich mit gleichen Waffen. Selbst im Ost-West-Konflikt zwischen dem Warschauer Pakt und der NATO, den konnte man auch noch als einen symmetrischen Konflikt begreifen. Doch der Konflikt zwischen der englischen Kolonialmacht und den Indern war ein asymmetrischer Konflikt. Auf der einen Seite stand die Kolonialmacht mit ihrer Bürokratie und ihrer Armee, und auf der anderen Seite standen die ausgebeuteten und dazu noch ziemlich unterwürfigen Massen der Inder. Nach Gandhis Auffassung ging es zunächst einmal darum, die Unterwürfigkeit und die Anpassung an die englische Kolonialmacht zu überwinden. Das hat der Schöngeist Tagore, der im Westen hofiert wurde, nur mit Einschränkungen kapiert. Die Aufkündigung der freiwilligen Knechtschaft, die Richard Kipling ja euphemistisch als The White Man's Burden bezeichnet hat, konnte man eigentlich der Kolonialmacht am besten unter die Nase reiben, und auch das indische Selbstbewusstsein konnte man am besten wecken und stabilisieren durch Protestaktionen und, wie Gandhi zu betonen lernte, dann auch durch konstruktive Aktionen, auch durch die Überwindung von Missständen innerhalb Indiens, und zu denen zählte er vor allem die Diskriminierung der Unberührbaren. In letzterer Hinsicht stimmte Tagore Gandhi durchaus zu, aber er legte darauf nicht so viel Gewicht wie Gandhi. Gandhi war nun mal etwas näher dran an den indischen Massen. Doch als Mann des Theaters hat Tagore sehr viel Sinn für Gandhis Fähigkeit gehabt, gewaltfreie Aktionen zu inszenieren. Und ich möchte meinen Kurzvortrag jetzt damit beschließen, dass ich Ihnen meinen Versuch der Übertragung von Tagores Gedicht Gandhi Maharaj vorlese. Ich wüsste nicht, dass es eine bengalische Fassung gibt. Eine solche hätte Gandhi ja auch nicht verstehen können. Tagore hat das Gedicht wahrscheinlich auf Englisch geschrieben. Es hat durchaus propagandistischen Charakter und ist von eingängiger Simplizität. Aber ich denke, dass Tagore die strategischen Prinzipien Gandhis sehr gut verstanden hat. Bei der Übertragung habe ich einige Anleihen bei Luthers Sprache der Bibelübersetzung gemacht. Das wird Ihnen vielleicht schon bei dem neuen Titel auffallen. Mohandas Friedefürst Gandhi. Um die Stirn der Schar dieses Fürsten schlingt sich ein einigen Band. Erpresse nichts von den Armen und knie vor den Reichen nie. Und wenn sie uns drohen und ihre Fäuste und Keulen und ihr stierender Hass uns trifft, so bewahren wir uns ein Lächeln und fragen zurück: Wen wollt ihr schrecken? Wem wollt ihr drohen? Wir sind nicht furchtsame Kinder. Wir wollen das Ja, wir wollen das Nein und nicht diplomatische Ränke. Die Botschaft ist einfach, die Mittel sind klar, wir pilgern direkt ins Gefängnis. Und wenn der Zug sich am Tore drängt, wenn die Gefängnisse füllen die Massen, dann fallen von uns die Ketten, die Schmach von Alters vergeht, und von den Stirnen leuchtet sein Segen.